Hello, my love, und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und wieder zuhören möchtest. Heute habe ich dir mal wieder einen Interviewgast mitgebracht, und zwar die liebe Luna. Und die liebe Luna ist spezialisiert auf das Nervensystem, ist traumasensible, macht traumasensible Körperarbeit, so. Und ja, ich habe sie heute als Gast in meinem Podcast gebeten, um euch einfach nochmal die Nervensystemarbeit näher zu bringen, dass ihr vielleicht das Nervensystem nochmal besser versteht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Luna, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du ja heute hier bei mir im Podcast bist. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, was über dich erzählen, was du relevant findest, ja, und einfach mal dem Podcast-Hörer einen kleinen Einblick in dein Leben geben.
Ja, danke schön für deine Einladung. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, und auch allen, die zuhören, herzlich willkommen hier in unserem Gespräch. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, was passiert, es wird auf jeden Fall interessant, wenn zwei Menschen, die sich mit dem Thema Nervensystem befassen, zusammenkommen, entsteht erfahrungsgemäß immer was Tiefgründiges, Neues und ja, wirklich Wirkungsvolles. Mein Name ist Luna, ich lebe mit meiner Frau seit ein paar Wochen im niemals ohne Seife waschen westlichen Sauerland. ja, wir waren so frei in der Entscheidung, wo wir hinziehen wollen in Deutschland, und deswegen sind wir nach dem Haus gegangen und nicht nach dem Standort. Ich muss mich immer noch neu verorten. Und ich bin eine traumasensible Körpertherapeutin, arbeite seit 10 Jahren mit Menschen zusammen und finde es faszinierend, wie wir alte Probleme über die Arbeit mit dem Nervensystem zu neuen Lösungen führen können. Und zwar ohne groß über die Geschichte sprechen zu müssen, sondern indem wir fühlen und den Körper mit einbeziehen.
Wow, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Luna, was kann ich mir unter traumasensible Körpertherapie vorstellen? Also ich weiß, dass da in Deutschland und in Österreich einige andere Bezeichnungen herumschwirren. Aber was genau machst du in deiner Arbeit?
Also erstmal ist der traumasensible Charakter, der ist quasi doppelt unterstrichen. Und die Körpertherapie letztlich sekundär, weil es vor allem erstmal darum geht, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, immer die Wahl haben, ob sie etwas tun wollen. Also ich stehe da nicht mit meinem Zepter und meiner Krone und sage, aber das ist die allerbeste Übung, wenn du die nicht machst, kannst du auch gleich sein lassen. In Klammern, du Versager. Also solche Hierarchien gibt es in der traumasensiblen Arbeit nicht, sondern ja, das Gegenüber wird ganz konkret mit einbezogen. Was kannst du dir vorstellen? Ich beschreibe dir mal die Übung. Wie fühlt sich das für dich an? Sollen wir noch was anpassen? Sodass wir überhaupt erstmal in der Kapazität des eigenen Nervensystems bleiben, anstatt uns wieder zu überfordern, mit Ängsten zu stark zu konfrontieren und somit letztlich eigentlich Heilung sehr, sehr verlangsamen oder auch unmöglich machen, weil eben wieder alte Muster von Vermeidung, die ja auch ihren Sinn erfüllen, aktiviert werden oder einfach Überforderung und noch mehr Stress ins System gerät. So, deswegen ist der traumasensible Ansatz für mich eigentlich unumgänglich, weil es einfach auch menschlich ist, die Person, um die es geht, mal zu fragen, wie geht's dir denn damit?
Wie geht's dir eigentlich?
Und anstatt immer seinen eigenen Willen durchzusetzen, eher Vorschläge zu machen und in eine Kooperation zu kommen. Genau, das ist der traumasensible Teil. Und Körpertherapie, da hast du recht, sieht total unterschiedlich aus natürlich, weil es eben verschiedene Ansätze gibt. Mein Ansatz bezieht sich vor allem darauf, erstmal das Bewusstsein für den eigenen Körper und die eigenen Zustände zu schaffen, weil wir schnell dabei sind zu sagen, ich fühle mich so und so, und häufig ist es aber eine Interpretation. Und dann herauszufinden, was ist denn wirklich in mir los, was kann ich wahrnehmen? So die Ebene des Bewusstseins zu stärken, damit wir überhaupt wählen können, welche Übung wäre denn für mich jetzt eigentlich passend? Anstatt nach irgendeiner zu greifen, die im Buch ganz vorne steht oder wo die Fahne von beste Übung drin steckt. Und auf der nächsten Ebene steht die Regulation. Das heißt nicht, dass wir uns unbedingt beruhigen müssen, sondern dass wir anfangen, etwas zu tun, also die Situation zu verändern, zum Beispiel aus einer Situation rausgehen oder selbst so banale Sachen wie mir ist kalt. Ja, dann mache ich jetzt das Fenster zu, hol mir eine Decke oder mach die Heizung an. Also auch das ist schon Regulation und ja, das ist dir sicherlich ja auch schon mal aufgefallen, dass wir im Alltag ja so viel machen können, was Mikrostressoren darstellen, was Stressoren angeht und dass dadurch einfach die Last so sehr sinkt. Und dann natürlich auch weitergedacht, Regulation in Momenten, in denen wir wirklich aufgewühlt sind, was aber auch nicht heißt, uns da in die Entspannung zu atmen, sondern entsprechend passende Übungen zu machen. An letzter Stelle steht das Schließen offener Stresszyklen. Dafür brauchen wir einfach Bewusstsein für uns und auch die Fähigkeit, uns selbst zu regulieren. Denn offene Stresszyklen sind, naja, belastend, sind auch manchmal mit sehr schweren, sehr beängstigenden Geschichten verbunden. Und wenn wir da noch nicht die Fähigkeit haben, uns selbst zu regulieren und zu sagen, und hier ist jetzt Stopp für heute, dann fallen wir in den nächsten Traumastrudel und verschlimmern unsere Situation. Und das ist die Art der Körpertherapie, die ich mit Menschen praktiziere, um ja ein schöneres Morgen zu kreieren.
Schön. Sehr, sehr schön. Ich finde es super spannend. Erstens mal, wo du vorhin gesagt hast, so, okay, mal zu erkennen im Alltag, was mache ich denn? Also, dass diese kleinen Dinge im Alltag so viel ausgeben. Gerade vorhin hatte ich eine Situation und ich glaube, jeder, der zuhört, kennt sie, wenn man versucht, die ganzen Sachen, die du eingekauft hast, mit einem Mal ins Haus zu tragen. So, und ich bin echt gar, ich habe meine zwei Himbeerpackungen, auf den Himbeeren standen die Erdbeeren, die offenen Erdbeeren oben drauf. Ich habe mir währenddessen gedacht, ey, wenn die mir auf den Boden alle fallen, dann habe ich die total umsonst gekauft. In der anderen Hand hatte ich Schlüssel, Handy und Brieftasche und im Mund hatte ich die Verpackung vom Eiweißbrot. Und so bin ich ins Haus. Und dann habe ich das hingestellt und mir gedacht, so, war das jetzt notwendig, dieser ganz kurzzeitige Stress von Scheiße, was passiert, wenn jetzt alles runterfällt? Also auch vor allem diese kleinen Dinge im Alltag geben dann ja natürlich richtig viel aus, oder?
Absolut, ja. Also natürlich sind wir häufig schnell dabei zu sagen, ja, ich sag's mal so plump, mein Leben ist total ätzend, weil meine Eltern oder weil ich in der Schule gemobbt wurde oder weil ich diese Krankheit habe und das stimmt natürlich auch alles. Und zeitgleich führt ein Nervensystem, das in der Vergangenheit keine Regulation erfahren hat, also im Jetzt dysreguliert und dysfunktional ist, führt dazu, dass wir viele ungünstige Entscheidungen im Alltag treffen, die wir nicht mitbekommen. Dein Beispiel ist perfekt. Ich bin nämlich auch so eine Ameise. Also meine Frau denkt immer, was ist mit dir? Musst du wirklich alle Instrumente, wenn nach einem Seminar oder so, willst du die wirklich? Du hast jetzt 3000 Euro auf dem Arm und die fallen alle fast runter. Wieso? Und ich, sauber geht. Also wirklich, das kommt mir sehr bekannt vor. Und auch so Dinge wie zu wenig Wasser zu trinken, ja, das ist ein Stressor. Zu helles Licht, zu kalte oder auch zu warme Umgebung. Und früher habe ich darauf mit meinen Klientinnen, bin ich darauf nie zu sprechen gekommen, weil ich mir immer dachte, naja, das bin nur ich, die das nicht so richtig hinkriegt. Aber dann irgendwann ist mir mal aufgefallen in einem Gespräch, hä, wie? Du trinkst nur so eine kleine Flasche Wasser. Und dann habe ich mal so rumgefragt bei meinen KlientInnen und dann ist aufgefallen, dass viele bereits in diesen kleinen Alltagssituationen nicht optimal für sich sorgen, wo es möglich wäre.
Ja.
Ja. Und dann, ja, hat sich quasi die Arbeit in ihrer, sag mal, Komplexität deutlich vereinfacht, dass wir erstmal damit anfangen abzuchecken, wie geht's denn der Basis? Und die Basis ist natürlich Schlafen, Essen, Trinken. Aber natürlich auch Kontakt mit anderen Menschen, sich wohlfühlen im Alltag. Also da gehen wir dann in Dinge, die, ich sag mal, übers bloße Überleben hinausgehen, weil wir sind ja nicht einfach nur Überlebenskreaturen. Uns ist ja darüber hinaus viel, viel anderes auch wichtig. Und so können wir wirklich im Alltag schon immens viel machen. Und in meinem Podcast ist die meistgehörte Folge auch die, in der ich über diese Basisdinge spreche. Und die Menschen sind so, oh mein Gott, ich wusste gar
Ja.
nicht, dass das ungesund ist, nicht aufs Klo zu gehen, wenn ich muss. Also so Sachen, wo ich mir dachte, ich bin damit alleine, ich bin halt die Verballerte, die es nicht hinbekommt. Und das habe ich auch lange gar nicht aufs Nervensystem bezogen. Aber ja, als es dann so Klick gemacht hat, ist das jetzt oft das, womit ich anfange mit den Menschen. Denn ja, ich meine, keiner von uns hat zu viel Zeit. Also ich jetzt zumindest nicht. Ich weiß, die immer zu füllen. Und dann ist es natürlich viel schwieriger zu sagen, oh, du musst jeden Tag diese Übung für so und so lange machen,
Ja.
anstatt einfach zu sagen, stell dir eine Wasserflasche auf deinen Schreibtisch, zieh dir noch ein Jäckchen über, wenn dir kalt ist, rede mal mit ein paar Menschen jeden Tag, also je nachdem, wie Menschen auch beschäftigt oder arbeitend sind. Also sorg dafür, dass es dir gut geht in diesen simplen Sachen, damit die allgemeine Last von Stress geringer wird.
Ja. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich fand das auch total spannend. Bei mir im Umfeld ist es aktuell so, ich wurde ja auch vor 2 Jahren Mama und meine Freundinnen werden auch alle Mamas und ich finde es super spannend. Als Mama ist dein absoluter Fokus nur auf diese Grundbedürfnisse von deinem Kind. Also das zu wickeln, wenn es gewickelt werden muss oder dass es halt zu trinken bekommt, wenn es trinken möchte. Aber vor allem als Mama vergisst man halt auch nochmal selber so, hoppala, wie ist es denn eigentlich mit mir? So, wann habe ich getrunken eigentlich das letzte Mal? Wann habe ich eigentlich das letzte Mal kurz mal durchgeatmet? Auch mal mitgeschlafen mit dem Kind oder wie immer. Und das ist auch sowas, was mir in Gesprächen auf jeden Fall auffällt, dass diese Grundbedürfnisse und diese Basis, so wie du es nennst, verloren geht. Und sehr viele nach Lösungen suchen und noch ein Buch lesen und noch einen Podcast hören und noch einen Online-Kurs und noch. Und diese ganzen Lösungen absolut nichts helfen, weil eben die Basis eh schon nicht da ist.
Ja, also das erlebe ich auch so. Ich bin selber keine Mutter, aber meine Klientinnen kommen natürlich auch mit ähnlichen Themen. Und was mich dann immer interessiert ist, wie war es denn vorher? War da die Selbstfürsorge voll stabil? Meistens ist die Antwort, naja. Und dann kommt natürlich zu einer Selbstfürsorge, die vorher schon so mittelmäßig war, kommt dann eben ein guter Grund hinzu, das noch weiter zu vernachlässigen. Und auch das ist ein interessantes Thema, was mit offenen Stresszyklen verbunden ist, dass wir ganz schnell dabei sind zu sagen, ja, ich kann ja auch nicht diese gute Sache für mich machen, weil. Also manchmal sagen wir es auch, aber manchmal denken wir es auch so, ach, das geht ja leider nicht. Weil um sich selber zu kümmern und sich damit auch selber zu spüren, ist ja mitunter auch ziemlich intim, ist eine sehr enge Verbindung zu sich selbst. Und man gesteht sich damit ein, dass man liebenswürdig und lebenswert ist. Und das ist nicht für jedes Nervensystem so leicht zu handhaben. Je nachdem, was für Erfahrungen wir im Leben gemacht haben, ist das Gefühl von Lebendigkeit nicht unbedingt direkt angenehm.
Das ist super spannend und auch, ich finde es gerade so cool, wie du das jetzt gesagt hast, das Gefühl von Lebendigkeit, weil alles andere, was wir in dieser Dysregulation machen und in diesem Vermeiden, so wie du es am Anfang gemacht hast, genau das bringt uns ja von diesem Lebendigsein und von diesem Spüren vom eigenen Leben weg. Wenn ich an mich früher denke, ich war halt Workaholic. Ich weiß, ich war dieser klassische Workaholic. Ich habe 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet, Vollgas, und dann war dazwischen wieder weniger und ich habe trotzdem auch da, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich das genauso wieder weitergemacht.
Ja, also mir ist das auch durchaus von mir selber bekannt. Ich habe immer unendlich viel gearbeitet. Ich hatte auch in Anführungsstrichen leider so sinngebende Jobs. Also ich habe zum Beispiel ein Yoga-Studio geleitet. Das gehörte nicht mir, aber ich habe es geleitet und dann für Yoga, für die Spiritualität, für die Community. Also ein wieder guter Grund, um mich selbst zu zerstören. Und es gab eigentlich nur diese zwei Zustände, komplett im Eimer oder halt voll im Stress, weil all diese Sachen zu erledigen waren. Und wenn dann noch, ich sag mal, Leute hinzukommen, die davon profitieren, also zum Beispiel Vorgesetzte, mitunter aber auch PartnerInnen, dann ist es natürlich schwer, da rauszukommen und zu erkennen, was mache ich hier gerade eigentlich? Also, hallo, hallo, ich bin auch mal dran. Und es reicht nicht, das einfach nur zu sagen und darum zu trauern, oh Gott, ich habe so wenig Zeit, sondern wirklich Schritte zu tun, um sich mal wieder mit sich selber zu befassen auf eine freundliche Art und Weise und nicht die nächste destruktive Sache, so Stories wie, ich arbeite so viel und bewege mich so wenig, boah, ich bin so fett geworden, jetzt muss ich erstmal ins Fitnessstudio, also die nächste Strafe, die nächste Abwertung, sondern wirklich ein freundliches mit sich selber sein. Und das chronische Beschäftigtsein wollen und müssen, das ist auf jeden Fall immer ein Warnzeichen, dass mit unserem Nervensystem etwas, zum einen mit dem Nervensystem, was nicht okay ist, aber auch, dass unser Nervensystem kämpft und immer weiter Probleme bekommen wird, weil der Mensch braucht nun mal auch Ruhe.
Ja, Luna, für diejenigen, die jetzt hier zuhören und vielleicht das erste, zweite oder lass es das dritte Mal das Wort Nervensystem hören und sich jetzt denken so, hä? Also I got it, was die zwei da reden, aber was ist dieses Nervensystem? Hast du so eine quick version davon, was das Nervensystem ist? Also vielleicht, dass man es irgendwie einfach erklären kann.
Absolut gerne, ja. Also wenn ich über das Nervensystem spreche, dann meine ich das autonome Nervensystem. Da ich das Wort so oft benutze, spare ich mir einfach ein bisschen Lebenszeit. Aber das Nervensystem ist weitaus komplexer. Das Nervensystem beschreibt alles, was mit Nerven zu tun hat in unserem Körper. Und das autonome bzw. vegetative Nervensystem, das ist das Gleiche. Das ist zum einen für unsere Körperfunktion, wie Atmen, Verdauung, Temperaturregulierung zuständig, aber auch für unsere Gefühle. Und unsere Gefühle und Emotionen sind letztlich nichts anderes als Reaktionen des Nervensystems auf Reize von außen. Wenn ich jetzt hier einen kleinen Babyvogel sehe, dann öffnet sich mein Nervensystem, also metaphorisch gesprochen, und ich mache, oh, süß. Wenn ich jetzt einen Banditen hier durch den Garten laufen sehe, dann verschließt sich mein Nervensystem und, oh, was passiert denn da? Also es reagiert auf Reize von außen und aber auch auf Reize von innen. Also es entsteht auch mitunter eine Feedbackschleife. Und unser Nervensystem ist letztlich dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen, wie wir uns im Leben positionieren, für alles, was ich wahrnehme, denke und auch tue. Also dieser Gedanke, dass irgendwie mein Kopf, mein denkender Geist herrschend sei über mich. Nein.
Nö.
Autonome Nervensystem. Und was ich am Nervensystem so unglaublich interessant und faszinierend finde, ist, dass es über 100.000 Jahre alt ist, dass der Mensch sich mit seiner Technologie so massiv in die Zukunft katapultiert hat und mehrfach die Evolution überholt hat, denn Technologie ist schnell, Evolution ist langsam. Das heißt, wir sitzen heute hier als Höhlenmenschen mit Smartphones und Internetzugang. Und das kann ja eigentlich schon nicht gut gehen.
Das hast du jetzt cool gesagt.
Das heißt, wir haben heute Reize, Informationen und auch Herausforderungen, die für unser Nervensystem abgefahren, schwierig sind. Und ich denke, wir kennen das alle, wenn wir uns bei Social Media ein Video angucken, das vielleicht auch schon Jahre in der Vergangenheit liegt, dass uns das aufwühlt. Wenn unser Nervensystem nicht unterscheiden kann, ist das echt oder ist das ein Film? Hat das wirklich was mit mir zu tun oder passiert das anderen? Wir sind ja Gemeinschaftswesen. Also früher gab es nicht wirklich die anderen. Es waren halt oft Menschen unserer Gemeinschaft. Und auch passiert es jetzt gerade? Ist es ein Live-Ticker oder ist es schon lange her? Das Nervensystem entscheidet sich häufig erstmal für eine Stressreaktion. Wenn wir ein bisschen in der Zeit zurückreisen, lieber 99 Mal einen Stock falsch als Schlange interpretieren, als einmal zu denken, ach, ist ja nur ein Stock und dann war es doch eine Schlange, die uns beißt. Also das Hauptthema ist Überleben und Sicherheit. Und das schwingt eigentlich in allem, was wir tun, mit. Und deswegen können wir kaum über, je nachdem, wie wir das, die Themen auch benennen, über Persönlichkeitsentwicklung, Heilung, Veränderung reden, ohne eigentlich bewusst oder unbewusst auch über das autonome Nervensystem zu sprechen.
Ich finde es auch immer ganz spannend, weil ich letztens mich mit diesen neurologischen Ebenen auseinandergesetzt habe und erstmal verstanden habe, dass so viele Menschen versuchen, in der Umwelt und im Verhalten sich zu verändern, aber es verändert sich nichts, weil sich auf Identitätsebene nichts verändert. Und unser Nervensystem ist quasi wie unsere Identität. Also es übernimmt ja absolut alles.
Ja, genau. Also als ich das verstanden habe, konnte ich Dinge wirklich ändern. Anstatt so eine oberflächliche Schicht zu verändern und immer wieder in andere Muster hineinzurutschen. Weil es eben nicht primär Mindset ist. Also ja, wir haben einen denkenden Geist, aber das Mindset ist im Vergleich zu den anderen Strukturen, die unsere, du hast es so schön gesagt, unsere Identität formen, ist wirklich verhältnismäßig fragil. Und unser Nervensystem ist so sehr angewiesen, vor allem in jungen Jahren in Verbindung zu kommen, beziehungsweise Verbindung angeboten zu bekommen. Und daran bildet sich unser Ich. Also wir werden am Du zum Ich. Und wenn unsere Bindungspersonen bestimmte Verhaltensmuster haben, viele unbewusst natürlich, manche auch bewusst, können die für uns als Menschen zuträglich sein. Oder dafür sorgen, dass wir Jahre später denken, oder eher Jahrzehnte, ha, ich würde ja eigentlich total gerne mal meinem Chef sagen, was mir nicht gefällt, aber ich kann irgendwie nicht. Also immer dann, wenn wir denken, ich kann nicht anders, dann reden wir eigentlich direkt über Strukturen des Nervensystems, dass die neurologischen Pfade nicht vorhanden sind oder dass wir uns zu unsicher mit etwas fühlen.
Luna, was bringt uns denn jetzt so in diesen Überlebenskampf? Also, was genau ist es, was unser Nervensystem so dysreguliert, dass wir Stresszyklen nicht schließen können, beziehungsweise geht es wirklich nur darum, was haben wir gelernt? Geht es um die eigene Bewertung von Situationen? Wo setzt du als erstes an?
Das ist eine sehr spannende Frage, denn darüber kursieren auch ganz unterschiedliche Meinungen. Manche Menschen sagen ja, es ist einfach komplett Genetik und da kann man nichts machen. Das ist aber mittlerweile widerlegt. Viele sagen auch, es ist Sozialisierung, was auch teilweise natürlich stimmt. Also was ich als Kind kennenlerne, bewusst und unbewusst, das nehme ich natürlich mit in mein Erwachsenensein. Und was mich aber an beiden Thesen stört, ist, dass sie immer aufs Individuum bezogen sind. Aber wir sind ja nicht einfach nur Individuen. Also wir existieren ja nicht einfach nur du für dich, ich für mich, sondern wir leben in einer Gesellschaft. Und ja, ich bin gespannt, was du sagst. Ich kann mir vorstellen, dass du als Mama bestimmte Vorstellungen für dein Kind hast. Und dann kommt die Gesellschaft und sagt, so kannst du das doch nicht machen.
Oh ja.
Ja, das heißt, alles, was wir tun, wird irgendwie, ja, wird bemerkt und wird manchmal ja auch sehr offen kommentiert. Oder wir merken, ah ja, krass, so wie ich lebe, passe ich hier irgendwie nicht rein, weil die Gesellschaft, was natürlich auch nur ein Konstrukt ist, ganz anders funktioniert. Huch, wie soll ich denn jetzt hier existieren? Also es ist eben auch ein gesellschaftliches und damit auch ein politisches Thema, was uns im Leben beeinflusst. Denn wir arbeiten viel zu viel. Und ich finde es immer ganz süß, wenn Leute sagen, ja, aber vor 100 Jahren haben die Leute 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet. Ja, und wie war es so vor 1000 Jahren? Da haben die deutlich weniger gearbeitet und selbstbestimmt und mussten deutlich weniger Ansprüche erfüllen, weil natürlich die Arbeit auch weniger komplex war. Aber es gab Zeiten im Leben des Menschen, wo er nicht an unsichtbare Personen einen Großteil seines Geldes abgeben musste, wo nicht die Frage war, reicht mein Diplom oder mein Schulabschluss aus? Also wir haben einfach politisch und gesellschaftlich sehr, sehr starke Veränderungen durchgemacht. Und die Veränderungen werden ja auch immer schneller. Also die Wellen immer größer und immer heftiger. Und das macht was mit uns. Natürlich sind nicht alle Veränderungen, die in den letzten Jahren so geschehen sind, schlecht. Und wir dürfen auch sehen, dass es wirklich Kreise zieht. Also ein einfaches Beispiel ist die Mode. Als ich ein Kind war, waren Schlaghosen wieder in und meine Mutter so, seid ihr komplett irre? Ich habe die alle weggeschmissen. So, dann waren sie wieder nicht in, dann ging sie da gar nicht. Und jetzt kann man es, glaube ich, wieder tragen.
Ja, sie kommen wieder. Ich habe auch eine.
Also eine Mode ist da ein simples Beispiel. Und Körperbilder auch, ne, was für Augenbrauen-Style war vor 20 Jahren in, vor 120 und so weiter, das wiederholt sich alles. Also wir gehen jetzt nicht permanent auf was Schlechteres oder was Besseres zu, sondern es sind Wellen und mal profitieren die einen und mal die anderen und manche profitieren selten und andere oft. Aber das ist natürlich für uns als Gewohnheitslebewesen auch eine sehr abgefahrene Erfahrung. Mir ist jetzt der aktuelle Modetrend nicht so wichtig, aber wenn Menschen das wichtig finden und auch in einem Umfeld sind, wo sie bewertet werden, so, das ist doch total out. Das so, ist das ja schon ein Stress. Oh mein Gott, ich gehöre nicht mehr dazu.
Ja.
Und gerade natürlich so in der Jugendzeit, daran erinnere ich mich gut, dass da ganz viel Bewertung stattgefunden hat. Welche Musik hörst du? Du kennst sie nicht, die No Angels. So. Also ja, die Gesellschaft in Anführungsstrichen, unsere Epoche macht auch ganz viel mit uns und das ist eben nichts Individuelles. Das ist höchst kollektiv und so setzt es sich eben zusammen aus ein bisschen Genetik. Also es ist wirklich nicht so massiv der Faktor Sozialisierung und dann unser Umfeld. Das Direkte und das Erweiterte. Das sind potenzielle Stressoren, aber es können natürlich auch Ressourcen sein. Dass sie sagen, oh mein Gott, ich habe so tolle Freundinnen. Wenn ich mit denen bin, ist mir alles egal.
Finde ich super, super spannend. Was das auch, was vor allem das Rundherum noch zusätzlich so dazu ausgibt, zu den Dingen, die in uns stattfinden. Dass wir so ständig in diesem Überlebenskampf sind. Ich habe es auch super spannend gefunden, wo du vorhin gesagt hast, so ja, du kennst es auch, dass man immer nach Lösungen sucht. Als ich erstmal verstanden habe, so hoppala, ich sollte vielleicht mal nach innen schauen oder mal schauen, was in mir los ist und wie ich die Dinge sehe, was ich gelernt habe, wie ich es bewerte, da habe ich dann erstmal verstanden, so ich habe mich dann auch als einzelner Mensch gesehen, der mal wirklich nur bei sich selber anfangen sollte und kann und darf.
Ja, so ein ausgewogenes Verhältnis und ein stimmiges Gefühl für, liegt's an mir oder ist es wirklich im Außen nicht in Ordnung? Was ich oft erlebe, ist, dass gerade Menschen, die sich auch als spirituell bezeichnen, ganz, ganz viel nach innen gucken. Und dann passiert irgendwas, weiß nicht, deren Portemonnaie wird geklaut oder so, und dann, ja, was will mir das Leben damit sagen? Und ach, das Thema ist loslassen. Und dann wird dann so geschwafelt und ich denke so, okay, aber vielleicht ist es auch einfach scheiße, wenn jemand so kacke ist und dir dein Portemonnaie klaut. Also, ne, da wird oft dann von dem ich suche meine Probleme nur im Außen, eine starke Veränderung, ich suche meine Probleme und Lösungen nur im Innern. Und ich finde es halt interessant zu gucken, was ist es denn? Also was ist mein Eigenanteil? Und was ist im Außen dahingehend auch vielleicht fragwürdig, unmenschlich, böse, gemein, um dann da für sich eine gute Lösung zu finden. Und es kommt ja auch wirklich sehr auf den Kontext an. Wir sind erst vor knapp 4 Wochen hier hingezogen und unsere direkten Nachbarn sind super nett und sind sehr gartenenthusiastisch. Das heißt, benutzen auch motorisierte Geräte mehrfach die Woche. Und wenn ich unseren Nachbar jetzt sehe, wie er Rasen mäht, denke ich mir, ach, der ist so nett, ach Mann, so toll. Also ich kann ihn dann aus meinem Fenster sehen. Ne, weil ich ihn mag, bewerte ich das als, ach, guck mal, da ist er wieder, der Putzige da mit seinem 3 mm Rasen. Wenn ich den jetzt aber nicht leiden könnte, wäre es so, boah, und jetzt mäht er schon wieder Rasen, Mann, ey, so ein richtig pedantischer Blödmann. Und so, also dann wäre ich ganz anders drauf und wäre viel mehr genervt. Also unsere innere Einstellung zu Dingen ist natürlich auch ein großer Faktor. Merken wir bei Haustieren oder Kindern, ne? Den eigenen verzeiht man ganz andere Dinge.
Oh ja. Oh ja. Ja, ich find's auch spannend gerade, dass du gesagt hast, so Leute, die sich selbst als spirituell bezeichnen, suchen dann immer die Probleme im Inneren und tatsächlich glaube ich, dass es sehr, sehr vielen so geht, dass wenn sie in die Spiritualität eintauchen oder in diese Persönlichkeitsentwicklung, die so auf Social Media kursiert, dann genau in sowas eintauchen. Mir ist es selbst auch passiert. Und du bekommst dann wirklich diesen Gedanken von, ey, wenn ich jetzt negativ denke, dann manifestiere ich was Schlechtes. Wenn ich jetzt negativ denke, wenn ich wütend bin, dann ziehe ich noch mehr Wut an. Wenn ich jetzt ängstlich bin, dann werden mir noch mehr Situationen passieren, wo ich ängstlich... Und I got it. Ich verstehe, was gemeint ist mit so Gesetz der Anziehung. Und wenn du natürlich positiver denkst, dann siehst du die Dinge auch positiver. Aber, und das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, als ich Mama wurde, ich wurde in so vielen Dingen getriggert und dachte immer, ich muss das jetzt alles wie auf dem keine Ahnung wo in der Umstellung einfach nur über mich ergehen lassen, weil wenn ich da jetzt ja meine Wut zeige und wenn ich ja da jetzt keine Ahnung was mache, dann wird das nur noch schlimmer, es manifestiert sich Schlimmes und dann traumatisiere ich vielleicht auch noch mein Kind, weil das ist ja sowieso auch so ein Ding, dass man dann andere auch noch mit traumatisiert. Und das Einzige, was passiert ist, war die eigene Unterdrückung von sehr, sehr vielen Emotionen einfach, die da sein wollten, die ich aber als negativ bewertet habe, weil man es natürlich auch irgendwo so lernt, mit keine Wut zeigen dürfen, nicht weinen, funktionieren etc. Aber das hat sich durchgezogen bis zum letzten Jahr und ich habe 2023 wirklich gemerkt, so, ich habe mich dann auch gefragt, ich bin die ganze Zeit in der Persönlichkeitsentwicklung, ich lese da Bücher und mache da Ausbildungen. Warum ist da immer noch das und das und das und das nicht aufgelöst, wie man so schön sagt? Ja, wo ich dann verstanden habe, okay, vielleicht sollte ich auch einfach mal die Emotionen da sein lassen von bestimmten Themen.
Ja, also so in meinen Kursen und mit meinen 1-zu-1-KlientInnen, wir sprechen ganz viel über die emotionale Kompetenz unserer Eltern. Also wir sind dann jetzt in dem Moment in der Rolle des Kindes. Und wenn ich Eltern sage, meine ich allgemeinen Bezugspersonen, die wir hatten oder haben. Und ich finde es spannend, sich anzuschauen, wie sind denn diese Bezugspersonen mit Emotionen umgegangen? Hat sich das für uns sicher oder gefährlich angefühlt? Kam das plötzlich? Hatten wir den Eindruck, wir müssten da jetzt was machen? Wurde vielleicht auch uns sowas gesagt wie, du machst Mama gerade ganz doll traurig?
Oh ja, man kennt's. Wenn du kein Bussi gibst, dann weine ich.
Ja, ne? Also wie sehr haben auch unsere Bezugspersonen Verantwortung für ihre Gefühle übernommen? Und da kommen wir häufig in die Erkenntnis, dass da noch Potenzial ist. Aber es war so. Und Und für mich war das
Sehr
super
schön.
hilfreich, mir das mal aus meiner heutigen Sicht anzuschauen. Wie war mein Vater? Wie war meine Mutter? Um zu sehen, welche Muster ich da meine zu erkennen und auch, wie bin ich denn heute? Also ich bin nicht so wie die, sondern ich bin das Gegenteil geworden, weil ich manches so furchtbar fand, wie die es gehandhabt haben. Und das ist sowieso das Interessante, dass wir nie wissen, wie wird jetzt diese Erfahrung auf mich wirken. Also was macht mein Nervensystem damit? Wir können aber positiv beeinflussen. Und bevor wir dann so in die Selbstkritik kommen, so, oh Mann, ich bin so emotional unfähig oder was auch immer unsere Selbstbezeichnung ist, weil erstmal zu sagen, danke, Nervensystem, du willst, dass ich überlebe und das scheint dir der beste Weg zu sein. Danke, ganz aufrichtig, aber ich glaube, es gibt noch andere Wege. Sollen wir mal gucken, wie diese sich anfühlen würden? Denn unser Körper und unser Nervensystem, die sind wirklich nicht dafür da, um uns zu ärgern, sondern die wollen wirklich immer nur unser Bestes. Und da geht es leider nicht darum, ob uns das gefällt.
Luna, was würdest du jemanden, der jetzt zuhört und weiß, ey, ich bin im Überlebenskampf, ich hab Stress in meinem Leben, ich bin dysreguliert, ich bin ja gerade aktuell noch nicht so gut darin, mein Nervensystem zu regulieren. Was würdest du diesen Menschen raten?
Mein erster Impuls wäre, was ist im Alltag an destruktivem Stress da? Und vielleicht einmal zur Einordnung, also auch positive Dinge, wie zum Beispiel wandern gehen oder eine Geburtstagsfeier oder ein Konzert, das ist auch Stress, aber eben Stress, der uns nährt. Wir sind dann auch vielleicht auch müde, aber wir haben andere Ressourcen aufgefüllt. Destruktiver Stress sind Dinge, die uns keinen Spaß machen, die wir furchtbar finden, die uns belasten, die uns Lebensenergie einfach nur rauben und nicht wirklich was zurückgeben. Was sind da für kleine Dinge, wie zum Beispiel zu wenig trinken, immer ein bisschen zu kühl angezogen sein, auch ein beliebter Klassiker. Und diese kleinen Dinge schon mal zu ändern, um die Alltagslast zu verändern. Und dann ist eigentlich die allerwichtigste Übung, damit wir überhaupt irgendwann mal sinnig eine regulierende Übung platzieren können. Die wichtigste Übung ist die Selbstwahrnehmung. Was kann ich gerade wahrnehmen? Fühle ich mich gerade eher sicher oder eher unsicher? Bin ich eher entspannt oder bin ich eher aktiviert? Und Aktivierung ist, kann auch erstmal fröhlich und glücklich und wach sein und irgendwann wird die Aktivierung zu viel und wir würden so, ich sag mal, umgangssprachlich sagen, oh, ich bin gestresst. Also was geht gerade eigentlich in mir vor? Immer wieder so ein ganz kleines Stoppschild einbauen. Mal kurz checken. Okay. Also da kann ich jetzt ein bisschen mich verorten und sich dann zu überlegen und klar sind Übungen großartig, aber es gibt eben auch Alltagsdinge, die helfen. Ganz, ganz simpel. Ich hatte gestern einfach eine zu enge Hose an und habe gemerkt, dass ich richtig komisch geatmet habe und ich wollte eigentlich Umzugskisten auspacken und war dann irgendwann voll komisch drauf, weil ich auch mich nicht richtig bewegen konnte. Und dann hat wirklich der simple Akt von, ich ziehe mir jetzt einfach eine andere Hose an, mich total befreit. Also was für Alltagsdinge können wir tun? Was essen, kurz rausgehen und es muss nicht lange sein. Kleine Taten helfen schon sehr, vor allem eben am Anfang, wenn das Nervensystem eh noch nicht so viel Gutes gewohnt ist. Ja, und dann, wenn sich das in den Alltag integriert hat, also die kleinen Inseln immer häufiger da sind, dann können wir so an die wirklich spezifische Arbeit gehen, offene Stresszyklen schließen, wirklich bewusst das Nervensystem auch in sehr stressigen Situationen beeinflussen.
Gibt es so kleine Tools im Alltag, jetzt abgesehen von Grundbedürfnisse decken, rausgehen, an die frische Luft, die du mitgeben kannst, die Leute machen können für den Anfang mal, also bevor sie
wirklich so in diese Nervensystemarbeit eintauchen.
Also eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel mache, ist, ich mache meine Hose mal auf, weil es mir einfach zu eng. Das war jetzt bis hierhin okay und jetzt merke ich, oh nö, jetzt entspannt sich mein Bauch gerade nach unten. Und was mir an der Stelle wichtig ist zu sagen, manchmal nutzen wir solche Sachen, also auch die Arbeit mit dem Nervensystem, um noch besser zu funktionieren. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also es gibt Lebenssituationen, wo Funktionieren wirklich wichtig ist. Also wo wir auch wirklich sagen müssen, ist jetzt auch egal, weil mein Kind ist krank. Ich muss da jetzt neben dem Bett sitzen bleiben und das ist voll legitim. Aber nicht, wenn die Wäsche gemacht werden muss oder wenn wir... wenn wir einen Bürojob haben und für irgendeinen anonymen Konzern da irgendwas machen. Also da sollten wir uns nicht noch weiter optimieren und noch weiter funktionieren. Was aber sehr hilfreich sein kann, sind sensorische Reize, zum Beispiel bewusst die Hände zu waschen mit kühlem oder auch warmem Wasser, je nachdem, was für uns stimmig ist. Eine Wärmflasche, wenn wir das angenehm finden. Etwas Saures trinken, wie zum Beispiel Orangensaft. Oder auch uns unter der Dusche, bitte achtsam, aber mit so einem kleinen Schrubbelschwamm ein bisschen massieren. Oder das mache ich jeden Morgen, jeden Abend, mein Gesicht massieren. Also ganz bewusst, nicht einfach nur ich creme mich ein, sondern ich trage Creme auf, aber ich massiere mich auch. Dass unser Körper äußere Reize bekommt, denn... ja, so umgangssprachlich sagen Menschen das auch oft so, ich bin so viel im Kopf. Wir brauchen unseren Kopf ja auch, also wir wollen nicht komplett aus dem Kopf in den Körper rutschen, weil dann wären wir halt noch mehr Tier, als wir eh schon sind. Aber wir wollen es halt ausbalancieren und äußere Reize sind da hilfreich. Auch Massagen beispielsweise, barfuß gehen, darauf freue ich mich sehr, sehr, sehr. Und ja, dem Körper zeigen, du bist da. Weil das lenkt auch weg von Gedanken, für die es sowieso keine Lösung gibt. Und ich glaube, die haben wir alle.
Ja.
So Handpuppen, die bla 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 machen. So, warum?
Ja.
Da, geh weg. Ja, das sind so ein paar Alltagsdinge, die wir gut einbauen können.
Sehr schön. Das heißt, es geht auch viel darum, einfach wieder ins Jetzt zu kommen.
Auch wenn unser Intellekt in der Lage ist, über die Vergangenheit und über die Zukunft nachzugrübeln und das ja auch eine gute Sache ist, also jetzt nur im Jetzt rumzudümpeln, tja, dann hätten wir es auch nicht geschafft, unser Interview hier zu vereinbaren.
Stimmt.
Aber immer wieder Jetzt-Momente zu kreieren und die vor allem auch liebevoll selber beeinflussen zu können. Weil manchmal will ich auch über, ich bin jetzt gerade umgezogen, ich habe ganz viel über die Zukunft nachgedacht. Was muss ich einpacken? Wann muss wie was wohin? Wie will ich streichen? Und dann aber auch bewusst zu sagen, so und jetzt höre ich mal auf, darüber nachzudenken und existiere jetzt einfach mal an einem schönen, damals Aprilsonntag und mache mal einen Spaziergang. Und red dann nicht weiter darüber, was passieren muss demnächst, sondern bin halt präsent in dem Moment. Also, dass wir mehr Flexibilität erlangen, uns zu entscheiden, wo will ich jetzt gerade sein.
Sehr, sehr schön. Mir fällt gerade auf, dass, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wie ich es auch in meinem Alltag noch besser integrieren kann, fällt mir auf, dass allein schon das Gespräch mit anderen Menschen sehr oft ja auch in der Zukunft oder in der Vergangenheit ist. Also auch ganz oft gar nicht im Jetzt, sondern über irgendwas, was vergangen war oder über irgendwas, was noch passieren wird. Ich merke das auch oftmals, wenn ich dann so gar keine Lust mehr habe zu reden, dann verknüpfe ich das jetzt gerade mit, okay, war wieder einfach zu viel irgendwie so darüber nachzugrübeln, eben was ist passiert oder was muss noch passieren.
Ja, spannend, dass du das sagst. Wenn wir nur im Jetzt wären, dann würden wir ja in Gesprächen mit Menschen nur sagen, der Baum ist schön.
Ja, genau.
Wir hätten gar kein Gespräch. Also ne, wir sagen, boah, weißt du, was mir neulich passiert ist? Oder boah, ja. Nee, demnächst muss ich da hin. Oder ah, wir fahren bald in den Urlaub. Also ja, du hast total recht. Ist auch eine schöne Erkenntnis für mich, dass wir wenn wir mit Menschen so in Gesprächen sind, und ich sage bewusst Gespräch, weil Kontakt ist auch noch mal was anderes. Es kann beides zeitgleich sein, aber muss nicht. Genau, aber ich liebe es, mit Menschen zusammen Musik zu machen, weil das ist eine Angelegenheit, die absolut im Jetzt stattfindet.
Ja, das stimmt, ja. Da hast du recht. Ich gehe auch zum Chor und da machen wir auch ganz, ganz ja, schöne musikalische Sachen. Und da merke ich immer so, davor habe ich oft gar keinen Bock und danach denke ich mir jedes Mal so, schön war's.
Ja, also wirklich sich zu überlegen, was kann ich im Jetzt mit einem Menschen tun. Das ist vielleicht auch ein schöner Impuls. Aber natürlich müssen Menschen dafür auch bereit sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manche Menschen aus meinem Umfeld beschäftigen sich einfach mit anderen Dingen als ich. Und das, so
Ja.
manchmal, wenn ich dann sowas versuche, sind die so, hä, wie jetzt? Also sind da noch nicht so ganz vertraut mit. Aber erfahrungsgemäß gibt es in dem Leben vieler Menschen Personen, die sich entweder mit ähnlichen Themen beschäftigen oder es auch ohne, dass sie da intellektuell eingetaucht sind, verstehen können. Und das finde ich ist auch immer ein schöner Moment.
Sehr cool. Luna, vielleicht so zum Abschluss von dieser Podcast-Folge. Was möchtest du den HörerInnen heute mitgeben? Gibt's was, wo du jetzt einen Impuls hast, wo du sagst, das müssen sie noch wissen?
Wenn es sich für dich so anfühlt, als würdest du gegen dich selber kämpfen, kannst du sofort damit aufhören, in dem Moment, in dem du dich dafür entscheidest, mit dir selber zu kooperieren. Das, was in dir ist, ist nicht gegen dich, sondern es agiert aufgrund von Erfahrungen, von Mustern, die sich mal als dienlich erwiesen haben und vielleicht heute nicht mehr ganz so aktuell sind. Aber ihr, und damit meine ich du und dein Inneres, aber ihr könnt wieder zusammenarbeiten. Für ein schöneres Morgen.
Sehr schön. Luna, vielen, vielen Dank für dieses coole Podcast-Interview. Ich glaube, die Leute konnten sehr, sehr, sehr viel mitnehmen. Und ja, danke, dass du da warst, deine Expertise geteilt hast. Wo, also an alle, die zuhören, ihr kriegt natürlich alle möglichen Links, die es von Luna nur überhaupt gibt, in den Shownotes. Luna, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die 1:1-Begleitung ist natürlich eine Option. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie intensiv wollen Menschen arbeiten? Denn ja, ohne Frage ist 1:1 mehr Spotlight auf der Person. Es kann ja aber auch genau richtig sein, eher in einer Gruppe zusammenzuarbeiten. Da gibt es die Self-Healer Journey, die findet aktuell zweimal im Jahr statt. Es ist ein Kurs, der über 16 Wochen geht, wo wir ins Nervensystem eintauchen, also auch sehr wissenschaftlich und fundiert und dann eben die passenden Übungen dazu wählen. Und seit ein paar Wochen gibt es auch noch einen neuen, kleineren Kurs, der mir auch sehr am Herzen liegt, Art and Soul, wo wir über den kreativen Weg das Nervensystem adressieren, ein bisschen kitzeln, reinspüren, was ist gerade so da. Und in der aktuellen Kursrunde geht es um das Thema Aquarell. Malerei, also nicht schön malen, sondern malen, was in mir ist. Und da wird es immer wieder verschiedene Themen geben. Und der Kurs geht nur ein paar Wochen, ist also nicht so super, super lang, nicht so super intensiv, damit wirklich auch für jeden was dabei ist.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, die Links findet ihr in den Shownotes. Und da wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen restlichen Tag, eine wunderschöne restliche Woche, wann auch immer du die Podcast-Folge anhörst. Und ja, bis bald.
Danke für die Einladung, Betty. Bis ganz bald.